Wie sieht es bei dir aus mit dieser Freude? Der Bibeltext sagt es ganz deutlich, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und der Grund unserer Freude liegt darin begründet, dass im Himmel ein Erbe auf uns wartet. Und dieses Erbe wird sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Wir warten auf die Ankunft des Herrn, das ist Advent. Und in dieser Advents- und Weihnachtszeit, da ist das Thema Freude ja so allgegenwärtig. So viele Weihnachtslieder singen von dieser Freude, freue dich Welt, freue dich, o Christenheit, jauchzet, frohlocket. Das, was wir an Weihnachten feiern, das ist ganz offensichtlich für viele Menschen Grund zur Freude. Warum das so ist, dem wollen wir jetzt in der Adventszeit auf den Grund gehen. In der Adventszeit und in der Weihnachtszeit wird uns das Thema Freue dich begleiten. Wir werden an jedem einzelnen der vier Adventssonntage entdecken, warum wir Grund zur Freude haben. Philipper 4, Vers 4 sagt es ja, so freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Da steht ein Ausrufungszeichen dahinter in meiner Bibel. Freut euch im Herrn alle Zeit, Ausrufezeichen. Und auch in den Weihnachtsliedern ist es ja so als Aufforderung formuliert, freue dich Welt, Ausrufezeichen. Freue dich, o Christenheit, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tue mich mit dieser Aufforderung zur Freude so ein bisschen schwer. Ich bin jetzt nicht als Mensch bekannt, der sich durch überschwängliche Emotionsausbrüche auszeichnet. Ja, es gibt da so die Menschen, ja, da sind die Emotionen so, bei mir ist es so eine leichte Welle, so zeigen sich meine Emotionen. Und da frage ich mich, wie sieht das denn ganz praktisch aus, sich zu freuen? Und dann frage ich mich, kann man denn überhaupt Emotionen wie Freude befehlen? Wenn ich dir jetzt sage, freue dich jetzt, dann wird ja diese Aussage, diese Aufforderung, dass du dich freuen sollst, bei dir keine Freude erzeugen. Und wenn sich Emotion bei aller Anstrengung dann nicht einstellt, muss ich dann vielleicht etwa so tun, als würde ich mich freuen? Wenn die Bibel sagt, ich habe allen Grund zur Freude, aber diese Freude, diese Emotion habe ich nicht, ja, muss ich dann trotzdem lächelnd durch die Gegend laufen? Ich habe mich dann gefragt, wie entsteht eigentlich Freude? Und ich bin auf eine Definition gestoßen und diese Definition, die hat mich irgendwie entlastet. Da heißt es, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an solche entsteht. Für mich fehlt hier etwas. Es ist nicht nur die Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung daran, sondern es gibt ja auch die Vorfreude und um die geht es ja bei uns auch, dass wir uns auf etwas freuen, was uns verheißen ist. Aber was mich entspannt hat, ist, dass Freude als Emotion eine Reaktion ist. Eine Reaktion nicht auf einen Befehl, nicht dieses Freue dich jetzt soll bei uns Freude auflösen, sondern es ist etwas, das wir erleben, etwas, das wir begreifen, etwas, das uns durchdringen soll. Und wenn es uns durchdringt, dann ist die Reaktion daraus Freude. Und wenn das stimmt, dann ist die Aufforderung dazu, sich zu freuen, eine Aufforderung dazu, sich in Situationen zu begeben oder sich an Dinge zu erinnern oder Dinge vor Augen zu führen, die Freude auslösen. Ich muss also nicht versuchen, eine Emotion zu erzeugen, sondern die Aufforderung, sich zu freuen, sagt uns, begebe dich in Situationen oder führe dir Dinge vor Augen, die in dir Freude erzeugen. Und genau das möchte ich machen in dieser Predigtreihe Freue dich, uns die Dinge vor Augen zu führen, die für uns als Christen so wertvoll und so groß sind, dass sie in uns Freude erzeugen. Und ich merke schon, dass so diese Predigt für mich eine Aufgabe wird, ja, weil wenn ich selber eher so emotional so bin, dann wird es für mich auch schwierig, wahrscheinlich die Emotion selber in euch zu erzeugen. Aber ich rede von biblischen Wahrheiten und mein Wunsch und mein Gebet ist dass das, was wir heute neu vielleicht verstehen können, dass es in unser Herz rutscht und dass Gott selbst uns eine Erkenntnis darüber schenkt, wie großartig er ist und wie großartig das ist, was auf uns wartet. Warum löst Weihnachten Freude in uns aus? In diesem kurzen Vers oder dieser Bibelstelle in Philipper 4, da heißt es ja ab Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und dann geht es weiter, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Dieser Aufruf zur Freude im Herrn wird verbunden mit dieser Wahrheit, der Herr ist nahe. Und darum wird es heute gehen. Das Thema heute ist, freue dich, Jesus kommt bald. Man könnte auch sagen, freue dich, Jesus kommt bald wieder. Hast du dich schon mal gefragt, wo es mit unserer Welt hinführen soll? Wie es mit unserer Welt weitergehen soll? Jetzt mal so rein menschlich gesehen, haben wir eigentlich einen Grund zu hoffen, dass es mit dieser Welt gut ausgeht? Ganz konkret gefragt, werden wir Menschen es schaffen, allen Egoismus, die ganze Sucht nach Wohlstand, nach Reichtum abzulegen, um zum Beispiel den Klimawandel aufzuhalten? Werden wir das schaffen oder gehen wir weiter mit Scheuklappen auf die Klimakatastrophe zu? Werden wir Menschen es schaffen, Konflikte zu begraben, so dass irgendwann dauerhafter Friede auf der ganzen Welt möglich ist? Oder ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis die erste Atombombe fällt? Werden wir Menschen irgendwann es schaffen, die Ressourcen dieser Welt so fair zu verteilen, dass niemand auf der Welt mehr Hunger leiden muss und keine Tierarten mehr aussterben werden? Oder wird die Schere zwischen Arm und Reich doch nur immer größer werden? Ich finde, dass die Erfahrung zeigt, dass es wenig Grund gibt, auf uns Menschen zu hoffen. Wenn es an uns Menschen hängt, die Welt zu retten, dann sollten wir nicht zu optimistisch in die Zukunft blicken. Auch die Bibel macht das sehr deutlich, auf den Menschen ist kein Verlass. Ja, das ist so spannend an der Bibel. Ja, von Menschen geschrieben, aber eben vom Geist inspiriert, erzählen sie ganz ehrlich von ihrem Scheitern und dem Scheitern anderer Menschen. Menschen, die immer wieder Böses tun und es nicht schaffen, aus eigener Kraft gerecht zu handeln. Auf uns Menschen ist kein Verlass, aber die gute Nachricht ist, es gibt eine Lösung. Es gibt eine perfekte Lösung für diese Welt und die Lösung ist, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, selber eingreift und endlich für Gerechtigkeit sorgen wird und alles neu macht. Wann wird das passieren? Wenn Jesus wiederkommt. Vor mehr als 2000 Jahren kam Jesus das erste Mal auf diese Erde, um am Kreuz für uns zu sterben, unsere Schuld zu tragen und uns mit Gott zu versöhnen. Damals, vor 2000 Jahren, hat Jesus Christus den größten Sieg der Menschheitsgeschichte errungen, indem er das größte Problem von uns Menschen besiegt hat, nämlich die Sünde. Aber dann kehrte er zurück in den Himmel, um eines Tages wiederzukommen und einen Schlusspunkt mit dieser Welt zu setzen und diesen Sieg auch wirklich überall sichtbar und erfahrbar Realität werden zu lassen. Jesus Christus wird wiederkommen. Und warum das für uns echter Grund zur Freude ist, darüber werden wir heute nachdenken. Die Bibel spricht sehr viel über dieses große Ziel, diese große Hoffnung. Und ich möchte mit euch mal drüber nachdenken, wie kommt Jesus eigentlich wieder? Und das Erste ist, was wir vor Augen uns führen dürfen, ist, dass Jesus als König kommen wird. Freue dich, Jesus kommt als König. Das wird uns zum Beispiel im Matthäus-Evangelium deutlich gemacht. In Matthäus 25, Vers 31 heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Was hier beschrieben wird, ist schon fantastisch. Ja, und es ist irgendwie schwer, sich das vor Augen zu führen. Aber Jesus wird kommen in Herrlichkeit. Das wird nicht nur so eine theoretische Herrlichkeit sein, sondern das wird etwas Wunderbares, Unvergleichliches sein. Alle heiligen Engel werden ihn begleiten. Also Jesus kommt in mächtiger Gefolgschaft und dann wird er sich auf den Thron der Herrlichkeit setzen. Ein Kapitel vor im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 24, in den Versen 29 und 30 heißt es, bald, nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden alle Geschlechter der Erde sich an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen und alle Menschen werden ihn sehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ein so gewaltiges Bild, das hier gezeigt wird. Das ist irgendwie mit meinem Verstand nicht greifbar und trotzdem wird es passieren. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass er es ist, der kommt. Und es wird kein Zweifel mehr darüber bestehen, wer er ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der König der Herrlichkeit. In Philipper 2, ab Vers 9, da lesen wir, dass sich vor Jesus alle Knie beugen werden, von jedem Geschöpf, von allem, was oben ist, was auf der Erde ist und was unter der Erde ist. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen, dass eines Tages Jesus erscheinen wird und die Herrlichkeit so gewaltig sein wird, dass sich ausnahmslos jedes Knie vor diesem Herrn beugen wird? Es wird uns nicht mehr auf den Füßen halten, wir werden vor ihm knien. Aber das Spannende ist, dass auch all die Menschen, die Jesus bisher nicht kennengelernt haben oder nichts mit ihm zu tun haben werden, ihn dann sehen werden und seine Knie beugen werden. Schon im Alten Testament gibt es ja diese Hoffnung auf den Messias, den perfekten König der Gerechtigkeit und Frieden schafft. Und die Juden hofften auf diesen König und hoffen immer noch auf diesen König, der kommt und Frieden und Sicherheit für Israel bringt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann bringt er nicht nur Frieden für Israel, sondern dann geht es darum, sein Werk zu vollenden und alle Ungerechtigkeit zu beseitigen und alles Böse endgültig zu vernichten. Das wird die Welt von Grund auf verändern. Gott wird die Welt ganz neu machen. Das Zweite ist, wie Jesus wiederkommt, ist, Jesus kommt als Richter. Und nochmal freudig, Jesus kommt als Richter. In Matthäus 25 geht es dann in Vers 32 weiter. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Jesus Christus kommt, um die Welt zu richten. Alles Böse wird er schuldig sprechen. Alles Böse wird seine gerechte Strafe empfangen. Und das ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, dass der gerechte Richter kommt, dass endlich einer kommt, der auf dieser Welt für Gerechtigkeit sorgt. Man guckt in diese Welt, wie viel Ungerechtigkeit passiert und einem ist irgendwie die Hand gebunden, weil man merkt, in diese Ungerechtigkeit können wir nicht eingreifen. Und wenn wir dann aber tiefer gucken, merken wir, dass wir selber teilhaben an so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Uns geht es so gut, wir sind so reich und deswegen sind so viele Menschen so arm. Auch dein Reichtum, dein Wohlstand ist möglich, weil andere Menschen arm sind. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt und es ist uns Menschen bisher nicht gelungen, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Aber Jesus kommt als Richter und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Matthäus 5, Vers 6 heißt es, selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie sollen satt werden. Menschen, die die Sehnsucht haben, dass endlich Gerechtigkeit herrscht, werden satt werden, wenn Jesus der Richter kommt. Das bedeutet aber, dass alle Menschen vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen werden. Darüber spricht die Bibel sehr deutlich. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hast du dich schon mal ernsthaft gefragt, was für einen Richterspruch du verdient hättest, wenn dein ganzes Leben von Jesus beurteilt wird? Wenn wirklich ausnahmslos alles vor Jesus deutlich und sichtbar wird, jede Lüge, jede böse Tat, jede Verletzung? Aber für uns gibt es Hoffnung. In 2. Timotheus 4, Vers 8, da schreibt Paulus: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Eine Krone der Gerechtigkeit für alle, die Jesus Christus liebgewonnen haben. Jeder, der Jesus Christus liebt, braucht das Gericht Jesu nicht zu fürchten, weil er durch Jesus Christus gerecht gesprochen ist. Und er wird uns krönen mit Gerechtigkeit. Es wird so ein großartiger Moment, wenn alle Knie dieser Welt sich vor Jesus beugen werden. Aber es wird eben diejenigen geben, die vor dem Richterstuhl Jesu bestehen werden und diejenigen, die nicht bestehen werden. Auch deswegen wollen wir heute in die Stadt gehen, um zu beten, weil wir wollen, dass möglichst viele Menschen diesen Jesus, unseren Herrn, liebgewinnen. Wir rechnen damit, dass unser Gebet etwas bewirkt, etwas verändert. Dass unser Gebet dazu führt, dass Menschen die Augen und die Herzen geöffnet werden und sie an den Punkt kommen, Jesus Christus anzunehmen. Dass sie erkennen, wer er wirklich ist. Das Dritte, Jesus kommt als Sieger. Freu dich, Jesus kommt als Sieger. Jesu Wiederkommen wird in so krassen Bildern beschrieben. In Offenbarung 19 zum Beispiel, lest das nach, da wird beschrieben, wie Jesus auf einem weißen Pferd kommt. Es ist von einem gewaltigen Posaunenschall die Rede. Diese riesige Gefolgschaft von Engeln. Hier wird von einem Triumphzug des Siegers gesprochen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er den Sieg, den er errungen hat, vollenden. Und ich finde, dass 1. Korinther 15 uns so gut schildert, worauf es auch bei diesem Sieg ankommt. Ich lese mal 1. Korinther 15 ab Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen. Klammern, die Posaune ist das Signal, dass Jesus Christus wiederkommt. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod ist besiegt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird leben. Der Tod ist so der große Stachel, der über den Menschen schwebt. Wir wissen, unser Leben hier auf der Erde wird enden. Ja, und auch diejenigen, die noch leben werden zur Wiederkunft Jesu, auch die müssen die Unverweslichkeit anziehen. Das heißt, wir werden einen neuen Leib bekommen, einen Leib, der nicht mehr verwest, der nicht mehr älter wird. Keine Ahnung, wie wir uns das vorstellen müssen. Auch dass, wenn Jesus Christus wiederkommt, die Toten auferstehen werden. Ja, wenn man sich das bildlich vorstellt, dann landet man vielleicht beim komischen Film so aus der Halloween-Zeit. Was wird etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares sein, etwas, was Freude auslöst. Die gestorbenen Gläubigen werden auferweckt und zusammen mit allen, die an Jesus Christus glauben, und die bei der Wiederkunft Jesu noch leben, einen neuen, unverweslichen Körper bekommen. Und es wird kein Zweifel mehr daran geben, dass Jesus wirklich gesiegt hat. Und zum Schluss das vierte, wie Jesus wiederkommen wird. Er wird kommen als Bräutigam. Freudig, Jesus kommt als Bräutigam. Offenbarung 19, Vers 7. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Jesus wird wiederkommen als Bräutigam, um seine Braut, die Gemeinde, zu sich zu holen. Wir haben letzten Sonntag schon über das Gleichnis der 10 Jungfrauen nachgedacht. Und auch das ist eine Hochzeitsszene, in der Jesus sich als Bräutigam vorstellt. Der kommt mit seinem Gefolgschaft in Freude, um seine Braut zu sich zu holen. Das ist ja die jüdische Hochzeitstradition, dass erst eine Verlobung gefeiert wird, aber dann die Hochzeit viel später stattfindet. Und die Hochzeit beginnt damit, dass der Bräutigam zum Zuhause der Braut kommt und die Braut dann mit zu sich nimmt. Das heißt, dieser Moment, wenn Jesus wiederkommt mit seiner mächtigen Gefolgschaft, seinen ganzen Engeln, dann ist es der Festzug eines Bräutigams, der bereit ist, Hochzeit zu feiern mit seiner Braut. Und die Braut ist die Gemeinde, ist die Schar von Menschen, die an Jesus Christus glaubt. Auch Johannes 14 erinnert daran. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Bräutigam ist im Himmel dabei, für seine Braut alles vorzubereiten, ein Zuhause vorzubereiten, wo die Braut zusammen mit dem Bräutigam leben wird. Das heißt, auch für dich wird eine Wohnung im Haus des Herrn vorbereitet. Und es kommt der Moment, wo Jesus Christus wiederkommen wird, um dich und alle, die an ihn glauben, zu sich zu nehmen. Und der ganze Himmel sehnt sich nach diesem Moment. Jesus, der sehnt sich als Bräutigam nach diesem Moment. Sehnst du dich auch danach? Die Wiederkunft Jesu wird der herrlichste Moment sein, den diese Welt je erlebt hat. Und du wirst dabei sein dürfen. Jesus hat gesagt, dass diese Welt in den Wehen liegt. Die Wehen deuten darauf hin, dass dieser herrliche Moment bald kommt. Seit Jesus in den Himmel gefahren ist, passieren diese Wehen. Jede Generation hat Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen erlebt. Aber die Konzentration der Wehen hat deutlich zugenommen, wie bei einer Geburt. Die Wehen werden heftiger. Ich habe mich gefragt, worauf freut man sich, wenn man in einer Wehe steckt? Es wäre vielleicht sehr kurzsichtig, wenn man sich nur auf die Entspannung nach einer Wehe freut. Auch in den Wehen, die wir jetzt gerade erleben, wird Entspannung folgen. Das haben Wehen so an sich. Aber diese Entspannung ist nur ein Vorbote für die neue Wehe. Lass uns nicht freuen auf die Entspannung dieser Wehe. Lass nicht das unsere Hoffnung sein. Natürlich freuen wir uns, auch wenn sich Wehen entspannen, wenn Kriege beendet werden und Menschen wieder in Sicherheit leben können. Aber das ist nicht unser Fokus. Diese Wehen, die deuten darauf hin, es kommt der herrliche Moment, an dem Jesus Christus wiederkommt. Lasst uns freuen darauf. Diese Freude kann ich euch nicht befehlen. Will die Bibel euch auch nicht befehlen. Aber beschäftigt euch mit dieser Perspektive. Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und das wird der wunderbarste Moment, den wir erleben können. Amen.